Der Wal ist zurück im Meer. Und damit herzlich willkommen bei den Rittern des Filmgenuss. Wir sind die verdammten Nerds und wir sind wieder an den Mikrofonen. Es begrüßen euch recht herzlich Nicolas Cage.
Guten Tag. Und mir gegenüber im virtuellen Raum der Blockbuster-Babo, unser liebster Matze. Grüß dich.
Hallo, Hallöle. wir sind wieder da. Wir sind da, aber der Wal ist weg. Hast du es mitbekommen? Wir sind auch ein bisschen verspätet erstmal hier, das habt ihr schon festgestellt, genau, wir sind leider ein bisschen verspätet diese Woche, aber dafür ist der Wal weg.
Timmendorfer Strand,
ja.
Hat keinen Wal mehr, ist wieder hat zurück im Meer, ja.
Robert Mark Lehmann hat ihn gerettet. Hat ihn wieder raus ins Meer geschubst. Ja. War aber eine gute Sache auf jeden Fall. Positiv. Hätte ich nicht gedacht, nachdem es die Tage noch hieß, es gäbe nur eine 0,01%ige Chance, ihn zu retten.
War krass, ne?
Ja. War ich jetzt auch sehr erstaunt, als ich heute Morgen diese Story gesehen habe. Robert Mark Lehmann hat so eine Selfie-Story gemacht, wo er so gezeigt hat, hier sollte der Wal irgendwo sein und dann zeigt er da so hin und dann sieht man da gar nichts. Es war nicht so weit weg vom Ufer, keine Ahnung, so 20 Meter oder so, ne? Mhm. Und ich war sehr erstaunt, muss ich sagen, nachdem ich jetzt die Tage noch eben diese ganzen Interviews gesehen habe, wo es hieß, ja, nur 0,01%ige Chance. Ist auch krass, dass man mit den technischsten, modernsten technischen Mitteln diesen Wal nicht da rausschieben kann, ne, irgendwie, also ohne ihn zu verletzen natürlich.
Genau, ja.
Ja, abgefahren. Ist jetzt nicht so das Hauptthema für einen Podcast, aber
passt thematisch ja irgendwie doch ganz gut zu uns, weil ich habe mal wieder einen Film gesehen, in dem der Wal leider nicht gerettet werden konnte. Aber es tut mir leid, der Film heißt The Whale, so. Und die Metapher lässt da wenig Zweifel daran, wer in diesem Film als Wal präsentiert werden soll. Das ist auch viel auf Kritik gestoßen. Ne? Also wir reden, wie gesagt, über The Whale und da geht es ja um einen Hauptcharakter, der unter allem leidet, unter anderem aber auch Adipositas und deswegen ein stattliches Gewicht auf die Waage bringt. Und das wird in diesem Film sehr, sehr prominent zur Schau gestellt. Ja.
Darren Aronofsky,
genau.
Ein Hollywood-Regisseur mit sehr breitem Standing auf jeden Fall.
Ja. Und Brendan Fraser hat in diesem Film auch ein sehr breites Standing.
Sorry. Wow. Ja, aber man muss sagen, ist sehr kontrovers aufgefasst worden, der Film.
Total,
insgesamt,
ja.
Als er rauskam. Nicht nur eben wegen der Darstellung, der körperlichen Darstellung von Brendan Fraser und also auch wegen der Thematik, wie eben mit dem Thema, wie du schon gesagt hast, Adipositas und alles, was damit eben so an Abwärtsspirale im Leben von Brendan Frasers Figur, Charlie hieß er, glaube ich, ne?
Genau, Charlie.
Alles, was so damit zu tun hat, insgesamt wurde es so irgendwie, ich muss sagen, ja, ich habe es so in Erinnerung, es wurde sehr kontrovers aufgefasst.
Aber ich kann mich erinnern, wir beide haben den Film damals am Oscar-Abend gesehen,
2024,
glaube ich, in so einer Preview, so einer Oscar-Preview in Marburg und ich meine schon, der Film hätte uns auch schon durchaus ergriffen, als wir den da so zum ersten Mal im Kino gesehen haben, der hat schon gewirkt auf jeden Fall.
Ja, das wollte ich gerade eben noch mit Darren Aronofsky, der dieses breite Standing hat. Natürlich Requiem for a Dream, zu einer Zeit, in der Jared Leto noch cool war. Oder wo man sich so unbedarft angucken konnte, ohne zu wissen, okay, das ist irgendwie Jared
Hanka,
Leto.
Hanka.
Ja, oder hier Crazy Star-Allüren und ich weiß nicht, so Jared Letos Ruf eilt ihm manchmal voraus und Genau, deshalb habe ich so die letzten Jahre ein bisschen Probleme mit ihm. Wie gesagt, diese Zeit, Requiem for a Dream, Darren Aronofsky, also für mich immer so ein großer Name oder ein wichtiger Name gewesen, so also ein bisschen auch als Geheimtipps, abseits des großen Budget-Kinos, sage ich mal, ne?
Ja.
Waren das so die ersten, ja, man könnte so sagen, für mich waren das immer so die ersten Arthouse-Filme. Und The Whale, um jetzt wieder zurückzukommen, der gefiel mir dann mal wieder so richtig gut nach vielen Jahren, muss ich sagen. Wo es so thematisch mochte ich das. The Wrestler fand ich auch ganz gut. Also er widmet sich ja oft so einzelnen Figuren, einzelnen Charakteren, ne? So Charakterdramen. Mhm. Aber seit Requiem for a Dream war eigentlich nicht so dabei, wo ich sagen würde, okay, das bis auf The Whale. Also der hat mich irgendwie so komplett abgeholt, muss ich sagen, ja. Den mochte ich eigentlich sehr gerne. Aber wie gesagt, man kann viel zu dem Film erzählen. Du willst dem Ganzen, glaube ich, nochmal eine ganze Folge widmen, ne? Und korrigier mich gleich, wenn ich jetzt Scheiße laber. Aber es wird ein Special Screening auch geben, ne?
Genau. Genau, wir zeigen den in Essen am ersten Montag im Mai. Das ist der 4. Mai. Genau. Da zeige ich The Whale im Galerie Cinema in Essen. Sehr nicht cool. Wie hier ursprünglich fälschlicherweise gesagt, im April zeigen wir da Talk to Me als Halbzeit-Special zu Halloween. Also bis wieder Halloween ist. So. Half-Oween sozusagen.
Ja, ja. Geil. Geil, geil, geil.
Jo. Ja, wie gesagt, den Film kann auf jeden Fall kontrovers aufnehmen. Ich verurteile auch keine Person, die sagt, der Film hat mich erreicht. Darf er, meine Güte. No judging und so. Aber der Film hat, wie gesagt, zwei Seiten.
Absolut, absolut. Ich weiß auch schon, also ohne jetzt zu viel zu verraten, ne, jetzt diese religiöse Schiene, in der er so ein bisschen abdriftet, das passiert ja bei Darren Aronofsky gerne mal. hat dem ganzen Thema sogar einen ganzen Film gewidmet, Mother, der hat mich sehr enttäuscht. Aber das ist so auch ein bisschen die Kontroverse, die man auch mit Aronofsky irgendwo immer haben kann, ne? Eben diese religiösen Themen, die er da versucht hineinzuarbeiten, hineinzuweben.
Mother, der mit J-Law, den habe ich noch nie gesehen.
Welcher?
Mother, der mit J-Law, ne? Den habe ich noch
J-Law,
nie gesehen.
J-Law, ja.
Ja, ja.
Also Jennifer Lawrence. Oh,
Javier Bardem auch.
Ja.
Michelle Pfeiffer, Ed Harris, Donald Gleason, oha, voller Cast.
Ja, aber das wird alles... Verramscht. Alles hinter seinen Erwartungen, wenn okay. du mich fragst. Also das, ja. Der Film ist sehr konzeptionell, experimentell, könnte man sagen. Ja, wobei wir jetzt, ne, was heißt schon experimentell? Das hatten wir ja hier vor kurzem.
Solange es keine Plastiktüte ist, die durch die Gegend fließt.
Ja, nee, so nicht. Aber es ist schon für Darren Aronofsky sehr konzeptionell, experimentell, könnte man schon. Ja, der ist anders.
Ja,
das kann ich dir schon mal sagen.
Aber wir gucken keine Raufasertapete beim Trocknen zu. Okay, soll ich noch einen raushauen, was ich neulich gesehen habe? Du hast ja so einen Plan gemacht. Passt das dann da rein? Ja?
Besser wäre eigentlich, du fragst mich zuerst, würde ich sagen. Du wolltest jetzt auf Sassy Beats kommen oder auf was anderes?
Möchtest du dann auf die Klassiker kommen?
Eigentlich schon.
Okay, dann habe ich was.
Okay.
Da kann ich dich dann einladen. Also, ich habe einen Klassiker nachgeholt, den ich noch nie gesehen habe, mit einem Schauspieler, den ich noch nie gesehen habe. Nämlich Rebel Without a Cause. In Deutschland etwas unsinnig bezeichnet als Denn sie wissen nicht, was sie tun. Mit dem guten alten James Dean, der ja nur 3 Credits, glaube ich, hat. Also der hat in mehr Filmen mitgespielt, aber er hat irgendwie nur 3 Credits. Nämlich für Denn sie wissen nicht, was sie tun und wie hießen die anderen noch? Giganten oder so? Giganten, genau, und Jenseits von Eden. So, das waren so die 3 Filme, wo er Credit hatte. Genau. Bewandtnis des Ganzen war, dass ich mein Studio oder unser Studio hier so ein bisschen umgestaltet habe. Ich habe nämlich auf der einen Seite dieses 3D-Logo von uns jetzt endlich mal an die Wand gehauen und auf der anderen Seite wirkte mir das Logo dann so ein bisschen erschlagen von diesem riesigen 60x90 cm Frame. Also habe ich mal bei meiner Mom, bei meinen Eltern auf dem Dachboden gekramt und da habe ich so ein altes Blechschild gefunden.
Ach.
Und das war halt so ein, weiß ich nicht, 40x50 cm Blechschild von Denn sie wissen nicht, was sie tun, mit dem schönen James Dean drauf, wie er da so, du kennst ja diese Pose, wo er so mit seiner roten Jacke und der Zigarette da auf dem, So, und ich dachte so, okay, bevor ich das jetzt aufhänge in unserem Studio und den Film nicht gesehen habe, muss ich den mal nachholen. Ja. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Kurzweiliges Ding, echt. Also ich wusste nicht, was ich davon erwarten sollte. Ich hatte mir vorher nichts durchgelesen, worum es da irgendwie geht oder so. Aber ich habe direkt auf jeden Fall auch wieder andere Filme erkannt, die sich eindeutig daran bedient haben. Zum Beispiel Back to the Future.
Mhm.
Ich weiß nicht, hast du den mal gesehen, Rebel Without
a Cause? Leider nicht, nee,
ah, ja. Nee. Es ist zum Beispiel so, du wirst es direkt wiedererkennen, ja. James Dean spielt einen Typen namens Jim Stark und der wird von einem Bully, von so einem Mitschüler, wiederholt als feige Sau bezeichnet oder als Hasenfuß. Das waren halt die 50er Jahre. Mhm. Und dann dreht James Dean sich und sagt so, sag das nochmal, wie hast du mich genannt? Ja, du Hasenfuß. Und dann kommt es zu diesem berühmten, sie fahren mit zwei Autos auf eine Klippe zu und wer als letzter rausspringt, hat dann gewonnen und ist dann halt nicht die feige Sau.
Ach.
Und das ist ja sowohl, das ist ja einfach alles Back to the Future Teil 2 so.
Ja, Feigling spielen.
Genau. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Überraschend, also der Film hat kein Happy End, so viel möchte ich sagen. Das ist überraschend für die Mitte der 50er Jahre, weil da war ja noch so ein bisschen das Golden Hollywood. Und so langsam erst der Übergang ins New Hollywood fand ja, glaube ich, erst so mit den 60ern statt. Aber in dem Film gab es auf jeden Fall schon mal kein Happy End. So. Und jetzt möchtest du uns was über das Goldene Hollywood erzählen, wo ich schon mal dabei war.
Ja, ich habe tatsächlich eine Doku über Frank Sinatra gesehen. Oh. Also die Doku, die lief unter dem Titel Amerikas goldenes Zeitalter. Ich dachte jetzt nicht, dass es eine Frank Sinatra-Doku ist. Zumindest stand das, ja, es stand so im Thumbnail, da war auch ein Bild von Frank Sinatra. Und die Doku heißt Die ganz große Karriere Frank Sinatra. Also es geht nicht im Allgemeinen ums goldene Hollywood. Über Frank Sinatra ist jetzt, glaube ich, schon alles Mögliche erzählt worden oder auserzählt. Darum ging es im Einzelnen nicht. Was ich sehr interessant fand, ist, dass Frank Sinatra, also er hat ja eben diese Musikerkarriere gestartet in den 30er Jahren und ist später dann erst nach Hollywood gekommen. Ne?
Haben Sie über Stirb langsam gesprochen?
Bitte?
Haben Sie über Stirb langsam gesprochen?
Nee. Das war ja viel später. Das war viel, viel später, genau. Dass er, also dieser Funfact, ne, dass ursprünglich Frank Sinatra
John McClane spielen sollte.
Ich weiß gar nicht genau, wie das war, ob er die Rechte...
Ich glaube, er hat die Rechte an dem Buch gekauft, ne?
An dem Buch gekauft, ne? Und ja, wollte genau. Auch die Hauptrolle dann übernehmen, ja.
Ja.
Das ist so einer der größten Funfacts zu Stirb langsam tatsächlich. Aber viel spannender eben, dass er, ich weiß gerade nicht mehr, in welchem Jahr es war, er hat dann da tatsächlich gespielt, Nebenrolle und auch den Oscar als bester Nebendarsteller bekommen.
Ja. Ach ja.
Und somit direkt, ja, ich meine, es war es noch 1949, irgendwie Ende der 40er, Anfang der 50er, krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber das fand ich sehr, sehr interessant.
Bester Nebendarsteller, dann, verdammt in alle Ewigkeit, 54.
Ja, 54 war es, ja.
Ja.
Ja, das hat mich auf jeden Fall schon ein bisschen erstaunt.
Ja, Mann. Was wir hier alles so erfahren, ne? So dass Frank Sinatra hatte einen Schauspieler-Oscar, dann hast du mir letztens noch erzählt, dass Charlie Chaplin einen Oscar für die beste Filmmusik hatte. So, what the fuck, Alter?
Ja, nie als Schauspieler halt.
Oder nicht als Schauspieler, Autor, genau, ja.
Sondern für die beste Filmmusik, der ja auch so ein bisschen aus Hollywood oder aus den USA ausgewiesen wurde, mehr oder weniger, ne? Das hatten wir ja hier schon das Thema.
Verdacht des Kommunismus, ja.
Ja, das sind aber so, ne? Also sowohl Frank Sinatra als auch Charlie Chaplin sind schon Figuren, da traut sich auch Hollywood irgendwie nicht so richtig ran, die zu verfilmen als Biopics, obwohl es ja so offensichtlich ist, aber auch gleichermaßen sind sehr kontroverse Superstars, ne? Also die halt viel für die amerikanische Kultur getan haben, ne? Wenn wir jetzt uns das Biopic zu Michael angucken, ich glaube, da stellt sich keiner so von den Nachkommen die große Frage, ob wir einen Film über Michael Jackson machen, sondern wann und in welchem Rahmen, ne? Und was wir da darstellen. Da ist irgendwie so, das Ausschlachten der Marke steht da mehr im Vordergrund, ne? Der Persönlichkeit, der Personenmarke und weniger und der Musik halt natürlich, ne? Aber hier, es ist halt amerikanisches Kulturgut, das nicht mit irgendwelchen, also sowohl bei Charlie Chaplin als auch Frank Sinatra, amerikanisches Kulturgut, was nicht mit irgendwelchen, ich sag's jetzt mal ganz salopp, so Kindermissbrauchsskandalen vergiftet ist, ne? Verstehst du, was ich meine, so in etwa? Ja, ja. Das ist, da ist, glaube ich, das Fingerspitzengefühl ein anderes, was auch so die Hollywood-Studios angeht. Also der hat schon, haben schon einen anderen Legendenstatus, diese zwei Figuren, würde ich sagen, ne?
Es kann auch sein, dass sie, wie gesagt, dass sie einfach nicht wissen, wie sie sich denen nähern sollen, weil Laurel und Hardy sind auch zwei so richtige Goldschätze Amerikas, so die werden bis heute als die vielleicht besten Komiker aller Zeiten bezeichnet oder als das beste Duo auf jeden Fall. Aber über die gibt es ja auch ein Biopic.
Aber das, nicht so.
Das
nicht
hat so. Ja, das hat auch außerhalb des Mainstreams stattgefunden. Das hat keinen breiten Kinostart erfahren und so.
Ja.
Und das, du hast schon recht, das ist nicht so ausbeuterisch, sondern das zeigt dann einfach nur so, wie die beiden.
Ja, nee, deren Standing würde ich nicht mal so auf ein selbes Level mit Frank Sinatra. Weißt du, Frank Sinatra ist ein
ja gut, Sinatra hat später so einen ikonischen, stattgefunden.
Ja. Das später, also, aber das meine ich noch nicht mal. Es ist wirklich sein popkulturelles Standing, ne? In vielen Filmen, ich weiß gerade nicht mehr, in welchem Film das war, war es Casino von Martin Scorsese. Da gibt es so ein bekanntes Zitat, ich glaube nicht, dass es Casino war, aber ich habe in einem Film oder in einer Serie, da hieß es dann immer so irgendwie, der hat noch Frank Sinatra die Hand geschüttelt und so, weißt du? Und das reicht ja schon, sowas in einem Film, irgendwie in einem anderen, die popkulturelle Referenz zu haben, um zu wissen, okay, das ist was Besonderes, weißt du so, nochmal auf einem anderen Level tatsächlich. Also, das Problem bei Michael Jackson, also ähnlich mit Elvis Presley natürlich auch, ne? Das Problem einfach bei Michael Jackson sind die vielen Kontroversen, die er dann da mitgebracht hat, ne? Dass leider ihn so sein, wahrscheinlich so ein bisschen den Legendenstatus gekostet hat dann in dem Zusammenhang, weißt du? Ja. Aber so viel mal zu Frank Sinatra. Also sehr sehenswert. Ich meine, ich hätte schon dreistündige Arte-Dokus zu Frank Sinatra gesehen, deshalb die ist so ein bisschen zusammengestrafft mit 52 Minuten. Er hatte viele Liebschaften, ne? Auch zu vielen Hollywood-Stars. Also zu vielen anderen weiblichen Hollywood-Stars. Darüber bin ich dann tatsächlich nochmal auf diese Listen gekommen. Man verschwindet ja dann da gerne mal in so einem Wikipedia-Rabbit-Hole und dann gibt es eben so Listen, die 50 größten amerikanischen Filmstars, ne? Die dann so herausgegeben wurden irgendwie vom American Film Institute.
Ja.
Und da hast du dann so 25 männliche und 25 weibliche Stars, ne? Die bringen ja dann auch immer irgendwie so 100 Loves, die 100 besten amerikanischen Filmkomödien aller Zeiten, ne? Also nicht Love, sondern Love.
Ja.
Oder 100 Thrills, ne? Die 100 besten amerikanischen Thriller. Dann hast du hier irgendwie auf Platz 1 Psycho, auf Platz 2 der Weiße Hai, auf Platz 3 der Exorzist. Sowas eben, ne? Ich guck mal gerade noch durch, ob es jemals irgendwie aktualisiert wurde, dass das irgendwie. Nee, aber es scheint nicht so. Da ist nichts aus Zeitgenössisches dabei. Hier sehe ich auf Platz 77 noch Terminator 2. Aber tatsächlich nichts, was irgendwie aus dem 21. Jahrhundert wäre. Deshalb, also, damit kann man jetzt wenig relaten wahrscheinlich. Aber ich fand's spannend, bei den 25 weiblichen Stars, wenn mich nicht alles täuscht, ich habe mir diese beiden Listen mal angeguckt, da gibt's tatsächlich eine Frau, die lebt noch. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das die einzige von diesen 50 Stars, die noch am Leben ist. Hast du eine Idee, wer das sein könnte?
Boah, nee. Mit Betty Davis, die ist schon lange tot.
Guck mal nicht auf die Liste.
Ich gucke nicht auf die Liste.
Ach so. Ich dachte,
auf Betty Davis bin ich selber gekommen, dass sie wahrscheinlich draufsteht.
Ach so. Ja, ja, sie ist auf Platz 2 tatsächlich.
Ja, ja, ich überlege gerade. Also Greta Garbo ist tot.
Ja, ja, auf Platz 1 ist natürlich vierfache Oscar-Preisträgerin, ne? Hast du die?
Meryl Streep oder was?
Nee.
Frances McDormand hat auch nur 3? Nee, keine Ahnung.
Nee, Golden Hollywood.
Oh. 4 Oscars.
Ja, ja, das ist ja die Queen der Oscars sozusagen. Oh, nee, ne? Ist ja
keine Ahnung gerade.
Catherine Hepburn.
Ach, Catherine Hepburn. Ja, okay. Catherine Hepburn. Nicht verwandt mit Audrey.
Genau, nicht verwandt mit Audrey.
Ja gut, aber das ist halt die Frage, so war sie noch in der Ära des Theaterspielens oder war sie schon in der Ära des Method Actings eher? So. Hat er so in den 50er Jahren hat dann so langsam so dieser Umbruch stattgefunden.
Ja, Übergang tatsächlich, ne? Ja, Übergangsphase. Okay. Viel spannender ist ja eher dann die Frage, kamen die irgendwie vom Stummfilm und haben den Absprung geschafft, ne? Oder sind sie direkt irgendwie ins Tonfilm-Genre oder Tonfilm-Kategorie, haben sie da ihre Karriere gestartet? Ich glaube, The Artist hat uns ja gelehrt, dass es schwer war für Stummfilmdarsteller in die Tonfilm-Ära überzugehen, ne?
Ja, ja.
Und aber interessant ist eben ein Film, den ich mir auch mal angucken muss, ne? Also auf Platz 1 der männlichen Filmstars, der Top 25 männlichen Filmstars, ist Humphrey Bogart. Und der hat zusammen mit Catherine Hepburn haben sie African Queen gedreht. Ein Farbfilm tatsächlich von Humphrey Bogart da auch den Oscar für bekommen. Ich weiß gar nicht, ob hat sie hier per African Queen auch den Oscar gekriegt? Ich weiß es gerade nicht. Aber für 1951 und dann eben in Farbe, ne, schon gedreht. Ich glaube, das war einer der ersten Filme. Aber die Frau, die wir suchen, ist Europäerin.
Wen suchen wir?
Ja, immer noch die eine verbliebene, lebende Golden
Hollywood-Ära-Legende.
Ach so, oh.
Stimmt, weil Catherine Hepburn ist auch schon down. Boah. Die eine, die noch lebt. Die ist alt.
Ja, bis vor ein paar Jahren hat man sie noch hin und wieder auf dem einen oder anderen roten Teppich gesehen. Ich habe, glaube ich, keinen einzigen. Doch, ich habe einen Film mit ihr gesehen.
Okay, dann ist schon nicht Judi Dench. Helen Mirren, nein.
Nee. Eine Italienerin.
Italienerin.
Ja.
Nee, ich komme nicht drauf.
Okay, wir machen es nicht so spannend. Sophia Loren ist tatsächlich.
Da wäre ich in 20 Jahren nicht drauf gekommen.
Okay,
ich
habe nie
gehört den Namen.
Was?
Habe ich noch nie gehört.
Nein. Sophia Loren, doch.
Nein. Nope, never.
Auf vielen roten Teppichen.
Hab ich noch nie gesehen. Noch nie gehört, noch nie gesehen.
Also ich erinnere, wirklich nicht, okay, weil ich erinnere mich auch oft auf so deutschen Preisverleihungen, ich sag jetzt mal Bambi oder Goldene Kamera oder so, ne, auch öfters mal eingeladen gewesen. Deshalb Sophia Loren ist für mich, ich habe sie jetzt nur in einem Film, ich glaube, irgendeine seichte Komödie mit Walter Matthau und Jack Lemmon, erinnere ich mich, ne? Die beiden waren ja auch immer so ein Hollywood-Duo, Jack Lemmon, Walter Matthau. Und da war, ich erinnere mich so dunkel an so eine, ja, relativ simple Komödie mit den dreien. Ja, nichts davon. Aber ich war sehr erstaunt. Sophia Loren, die müsste jetzt auch schon in ihren 90ern sein, ja.
Die ist von 34.
Ja.
92. Nee, guck mal, das Ding ist, ich öffne hier Wikipedia und da steht nur irgendeine italienische Scheiße. Ich gucke kein italienisches Kino. Natürlich habe ich die noch nie gesehen. Ja, sorry. Hier, ne, weiß ich nicht, die Reise nach Palermo, die Sonnenblumen, schöne Isabella, was sind das für Filme? Ich habe keine Ahnung, Alter.
Sie
hat wahrscheinlich auch im amerikanischen Kino irgendwann mal was gemacht, aber ich sehe jetzt hier auf Anhieb nur italienische Namen, so.
Das Urteil. Hey, du hast aber recht, sie hat wirklich nicht viele
Deswegen also
Hollywood-Klassiker.
Nee. Deswegen wundert mich, dass das jetzt auf so einer Liste da irgendwie auf Platz 1 ist oder so. Da hätte ich jetzt eher
weiß nee, nicht auf Red Platz 1, aber, so. Aber sie ist die Einzige, die tatsächlich
noch lebt. Ach, die noch lebt, so war das.
Ja, ja, ja.
Da hätte ich jetzt Greta Garbo und Betty Davis und wie sie alle heißen, die hätte ich den nennen können, aber auf Sophia Loren wäre ich bis zu meinem Tode nicht gekommen, Alter.
Aber interessant, ne, so Figuren wie hier halt auch Greta Garbo, ne, dass die schwedisch-amerikanische Schauspielerin ist. Ingrid Bergman ja auch, ne, die ist ja auch Stockholm geboren, auch schwedische Darstellerin. Dreifache Oscar-Preisträgerin. Also so skandinavische Darsteller tauchen schon seit Anbeginn der Zeit, ne, irgendwie oft in Hollywood auf. Oder Darstellerinnen, könnte man sagen. Ich hätte jetzt, glaube ich, Ingrid Bergman, wenn ich es nicht besser gewusst hätte, hätte ich sie, glaube ich, auch immer gedacht, es wäre eine Deutsche.
Ja.
Dabei ist hier die einzige deutsche Darstellerin Marlene Dietrich, die hier in dieser Liste vertreten ist, ne?
Ja.
Marlene Dietrich, auch so eine krasse Figur, habe ich auch mal eine Doku vor vielen Jahren über sie gesehen. Mhm. Sehr spannende Persönlichkeit. Da ist, glaube ich, auch ein Film, ein vernünftiges Hollywood-Biopic ist da, glaube ich, auch hoch im Kurs. Schillernde, kontroverse Figur, ja, bis zum Schluss.
Ja. Die Marlene. Ich muss echt sagen, mir ist bis heute nicht so ganz klar, also das ist jetzt so ein Fass, das ich jetzt nicht unbedingt aufmachen muss, aber mir ist bis heute nicht so ganz klar, was irgendwie so ihre Rolle in der Kunst des Nationalsozialismus ist oder ob sie da gar nichts mit zu tun hatte. Das ist
bei Marlene Dietrich?
Ja, da habe ich nicht genug recherchiert drüber jetzt gerade, um das sagen zu können.
Wüsste ich jetzt, glaube ich, auch nicht. Während der Zeit des Nationalen in Deutschland weigerte sich die Schauspielerin, die nationalsozialistische Propaganda zu unterstützen.
Ach ja, ja, okay.
Stattdessen nahm sie 39 die Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten an. Okay, ja, die hat anscheinend Deutschland dann mit Kriegsbeginn den Rücken zugekehrt, ne?
Ah ja, ach krass, ne? Staatsbürgerschaft abgelegt.
Scheint.
Ja. Ja, okay. Gut, dann bin ich froh, dass ich der Frau kein Unrecht getan habe.
Ja, es sind auf jeden Fall im Golden Hollywood-Ära, du hast jetzt wieder eine Lücke geschlossen mit, denn sie wissen nicht, was sie tun, ne? James Dean,
vor allem, was denn? Aus diesem Film kommt ja diese eine Line, die Tommy Wiseau abgezogen hat, ne?
Erzähl.
Mit dem, ja, you're tearing me apart, das kommt ja aus dem Film, ja, ja.
Ach so, okay.
Ja. Deswegen sind ja auch... Deswegen, in The Disaster Artist sitzen ja auch die beiden Franco-Brüder auf der Couch und gucken sich diesen Film an und er so, boah, diese Line ist so geil, die übernehme ich in meinen Film. You're tearing me apart, Lisa. Ja. Ja, ein Original von James Dean.
Ein Originalzitat. Die Verneigung des großen Tommy Wiseau vor James Dean, der ja witzigerweise, am 30. September 1955 ist er verstorben. 30. September ist tatsächlich mein Geburtstag. Ja, ich hab auch letztens jemanden getroffen, zum allerersten Mal jemanden, der auch am 30. September Geburtstag hatte.
Also nur am gleichen Tag, nie im gleichen Jahr.
Okay. Nicht im gleichen Jahr, aber am gleichen Tag okay. Zumindest, ja. Habe ich noch nie, glaube ich. Ist mir noch nie jemand begegnet. Ja.
So, Matthias. Ich möchte dir noch was erzählen über eine Frau, die ebenfalls sowohl in Deutschland als auch in den USA gewirkt hat oder wirkt. Und zwar Zazie Beetz. Die ist ja in Berlin irgendwie zur Welt gekommen. Als die Tochter eines deutschen Handwerkers und einer amerikanischen Sozialarbeiterin. So, und ist dann so ein bisschen sowohl in New York als auch in Berlin aufgewachsen. Und sie hat es dann, ich weiß gar nicht über welche Wege, auf jeden Fall zu einem Filmstar gebracht. Bisher immer eher so ein bisschen im Hintergrund, ne? Also sie war jetzt nie so eine Hauptrolle, sag ich mal. Also bei Deadpool 2 hat sie irgendeine Domino gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, welche Figur das genau war.
Sie hatte immer Glück, glaube ich. War das nicht so? Ihre Superkraft war irgendwie, dass sie Glück hat.
Das kann sein, ja.
Dass alles zu ihrem Vorteil passiert
ach,
dann.
Ach so, sie war in diesem Squad, den er da gecastet hat im zweiten Teil.
Genau.
Ah, wo eigentlich alles failt. Wo so der eine Typ reinkommt, ich kann kotzen, wann ich will. Was soll das für eine Superkraft sein?
Geil. Ja, aber ihre Fähigkeit ist ja auch eher so passiv, ne?
Ja,
irgendwie.
Ja.
So, sie läuft irgendwo. Genau. Ich meine, es wäre Glück irgendwie, dass sie so sehr viel Glück hat.
Ja. Ja. Naja, anyway, in Joker war sie zum Beispiel die Nachbarin, in dessen Wohnung Arthur Fleck dann plötzlich immer wieder auftaucht.
Ja.
In Bullet Train hatte sie eine kleine Rolle. Jetzt dieses Jahr auch in Good Luck, Have Fun, Don't Die, der gerade im Kino läuft, der neue Gore Verbinski, den habe ich leider noch gar nicht gesehen.
Auch nicht.
Ja, ja, also sie war immer so ein bisschen dabei, aber die war nie so front and center. Bis jetzt. Denn jetzt haben wir They Will Kill You. Den habe ich wann habe ich den denn gesehen? Am Montag oder Dienstag in der Pressevorführung. Ich hatte keinerlei Erwartungen, ja. Ich bin da einfach nur reingegangen, weil ich das Poster geil fand. Denn auf dem Poster siehst du Zazie Beetz, wie sie so eine Machete vor sich hält. Mhm. Und in dieser Machete spiegeln sich dann quasi in Sicht zur Kamera ein paar Gesichter, unter anderem Tom Felton und Heather Graham und Patricia Arquette. Und ich dachte so, okay, ey, gucken wir uns mal an. Und ich bin froh, dass ich da reingegangen bin, denn der Film war übertrieben witzig. Also wirklich, zum Totlachen. Der Film ist so eine Art, stelle so eine Art Mischung aus Kill Bill und Ready or Not vor, wo jetzt der zweite Teil kam, der nicht geil war. Zumindest höre ich das, ich habe ihn selbst noch nicht gesehen. So ein bisschen The Raid und so ein bisschen, boah, wie hieß denn der, war es Constantine?
The Raid?
Ja, ja.
Schlachtet sie sich dadurch ein Haus durch?
Genau.
wirklich?
Ja, ja. Genau, und so ein bisschen Constantine war auch mit drin, also so ein bisschen so ein Kult, so ein dämonischer Kult mäßig. Das ist nämlich so, Zazie Beetz spielt eine Figur namens Aja Reeves und die und ihre kleine Schwester Maria haben in ihrer Vergangenheit ein traumatisches Erlebnis, das darin endet, dass die beiden voneinander getrennt werden und Aja Reeves erstmal für 9 Jahre in den Knast wandert. Und als sie dann aus dem Knast rauskommt, begibt sie sich nach New York, weil sie durch Kontakte erfahren hat, dass ihre kleine Schwester sich mittlerweile in New York aufhalten soll und in einem Gebäude namens Virgil arbeiten soll. Das ist so eine Art Apartment und Hotel, wie so ein Plaza-Hotel oder so. Also du kannst, das ist so ein Hotel, aber du kannst auch da wohnen. So. Und da heuert sie dann als Dienstmädchen an, sag ich mal. Und sie merkt relativ schnell, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht, weil sie kommt in das Gebäude rein durch die Frontdoor und hinter ihr verschließt sich die Tür und da kommen erstmal so 5 fette Stahlschlösser, zack, 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 verriegeln so die Tür, als wärst du so in Hogwarts, als sie das ganze Schloss dicht machen. Also ist schon so, okay, du kommst da nicht mehr raus. Und als sie dann des Nachts in ihrem Zimmer pennen möchte, wird sie plötzlich gestört durch Geräusche, weiß ich nicht, zwei blinzelnde Augen hinterm Lüftungsschlitz an der Wand und so und alles ist komisch und auf einmal stehen so Typen in Kapuzen in ihrem Zimmer. Und sie weiß nicht, was sie tun soll, versteckt sich in ihrem Wandschrank.
Ku Klux Klan.
Ja, so ähnlich, ey. Und ich wusste bis zu diesem Moment nicht, wohin zum Teufel will dieser Film? Was will er mir erzählen? Dann öffnet sie die Schranktür und springt Tom Felton ins Gesicht und hackt ihm den Kopf ab. Und mehr möchte ich jetzt gar nicht. Ja, ja. Und mehr möchte ich auch gar nicht erzählen. Der Film dreht danach völlig auf. Es ist völlig klar, dass da alles comichaft und überstiliert und mit Absicht übertrieben ist. Und gerade das ist auch so geil. Also das ist so ein richtig, richtig geiler Fansblätter. Zum Totlachen, ehrlich.
Okay, darf ich nochmal fragen, womit hackt sie ihm den Kopf ab?
Mit einer Machete.
Wirklich?
Ja. Ey, und dann haben zum Beispiel Zazie Beetz und Heather Graham so einen Fight, der ist wirklich, der ist fast ebenbürtig zu dem Fight, den Uma Thurman und Vivica Fox in Kill Bill haben. Es ist einfach total geil. Die Kamera ist super kreativ, ja. Es wird reingezoomt, es wird rausgezoomt, es werden Figuren fast schon so Bullet-Time-mäßig umfahren und so. Ey, die Kamera ist saumäßig geil. Dadurch fast schon so ein bisschen Style over Substance, aber es macht nichts, weil der Film, also der Film gibt sich auch gar nicht dem Anschein hin, dass seine dünne, emotionale Story irgendwas zu bedeuten haben soll. Der weiß halt, dass er die braucht, aber er weiß auch, dass die einfach Quatsch ist und dass er sie auch nicht braucht, so.
Konzentriert sich gar nicht so viel
nein,
darauf, sondern
nicht.
Eher auf
nein,
die Action, auf die Inszenierung.
Genau. Und es macht einfach Bock. Also ich hatte wahnsinnig Spaß. Ich glaube, der Einzige, der im Kinosaal noch härter ablachen musste als ich, war Thilo Gose-Johann in der Reihe vor mir. Der ist ja auch so ein kleiner Gorehound. Das war einfach total, total geil. Guckt euch gar nichts an. Ich habe eigentlich auch schon zu viel verraten. Guckt euch keine Trailer an, kein gar nichts. Geht einfach ohne Vorwissen da rein. Und ihr werdet es nicht bereuen.
Ich kenne auch nur den, ich kenne auch nur das Poster und ich mag Sassy Beats. Ich mag, finde es cool, dass sie hier so ein bisschen diese Verbindung nach Deutschland hat und in Hollywood Fuß gefasst hat. Und ja.
Ey, vor allen Dingen der Regisseur, Kirill Sokolov heißt er, ist ein Russe. Du musst den, also du musst den mal googeln.
Weil so, ich habe den schon mal gegoogelt.
Ja, ey, ohne Scheiß, ich habe den gerade gegoogelt und dann kriege ich gerade von Google so eine Vorschau mit drei Bildern. Ich dachte mir kurz, ist das jetzt er oder ist das Jeremy Renner, Alter?
Ja, geil, das eine Bild dachte ich mir auch gerade. Voll der Lookalike.
Also der hat wohl vorher hauptsächlich einen Film gemacht, den hatte mein Podcast-Kollege Stu schon gesehen. Das, der sagte mir, das wäre so eine Art Live-Action, Itchy und Scratchy, Happy Tree Friends Gedöns. Also der scheint wohl seiner...
Bitte? Why don't you just die?
Genau, der scheint wohl seiner Linie treu gewesen zu sein, der Typ, geblieben zu sein. Und ich bin gespannt, was er uns noch so bringt, weil das ist so ein Film, der ist so völlig aus dem Nichts gekommen, also They Will Kill You. Und ich könnte mir fast vorstellen, wenn dieses Jahr nicht mehr so viel geiler Scheiß kommt, dann könnte der so bei dem einen oder anderen Kritiker so auf Platz 10 der besten Liste landen, so am Ende.
Der ist halt echt aus Russland. Das ist aber eine reine Hollywood-Produktion, ne?
Ja, ja. Und ich muss dazu sagen, wie gesagt, Sassy Beats bisher immer nur in so Nebenrollen gewesen und dann war so die Frage, kann sie jetzt diesen Film tragen? Und ich sag dir, sie kann. Sie hat eine Präsenz, die ist wahnsinnig. Sie hat, ein Charisma, das ist wahnsinnig.
Ja.
Und auch ihre körperliche Präsenz. Also sie muss da ja rumhüpfen und Leuten auf die Fresse hauen ohne Ende. Total geil. Also alles überzeugend, von vorne bis hinten.
Wollte ich gerade noch eben sagen, sie ist sehr, ich glaube, sehr, hat ein gutes Händchen für die Rollen, die sie sich da raussucht, ne? Auch wenn sie klein waren in der Vergangenheit, mit vergleichsweise wenig Text, sage ich mal, aber es ist schon erinnerungswürdig geblieben, die meisten Sachen, ja.
Ja.
Ich will jetzt trotzdem noch mal ganz kurz gucken, sie hatte, die hat hier schon ein paar Credits, They Will Kill You, Good Luck, Have Fun. Ach krass, das hast du eben gesagt. Sie ist da auch drin, ja.
Jo.
Mal gespannt, wie groß die Rolle ausfällt. Ich will ja heute Abend ins Kino, bin noch am Überlegen. Der läuft tatsächlich um 23 Uhr. Den müsste ich mir auch nochmal angucken. Ich glaube oder befürchte fast schon, dass der hier bei uns nicht so dick im Programm drin war. Einfach, weil es zu ähnlich, so von der Vermarktung her, zu ähnlich mit Der Astronaut kam. Ich glaube, die Kinos hatten jetzt ein bisschen ein Problem, den Film oder beide Filme für sich selbst gut zu bewerben. Aber das nur mal so nebenbei. Wegen dieser thematischen Ähnlichkeit, wenn man sich jetzt nicht reinliest, ne?
Ja, ja.
Bei Black Mirror war sie auch noch.
Ja, plus du kriegst halt auch in 2-3 Wochen Kill Bill, ne? The Whole Bloody Affair.
Das kommt, ja gut.
Und da muss man schon sagen, ja.
Nee, ich meinte jetzt Der Astronaut und Good Luck.
Ach so, ich dachte jetzt, du redest von David Kill.
Ja, okay. Nee, da war ich, als die Filme so beworben wurden. Ja, okay. Könnte ich mir vorstellen, dass Leute, die...
Ja gut, also Good Luck, Have Fun, Don't Die, das ist halt so, wer geht jetzt ins Kino und sagt so, boah, ich möchte einen Gore-Verbinski-Film sehen. Ja, also da kannst du damit werben, dass du Sam Rockwell in der Hauptrolle hast, ja, aber ansonsten, kein Mensch geht für Michael Peña ins Kino, sag ich mal. So und
nee.
Sonst, ja, Juno Temple, Tom Taylor, so, wer kennt die, sagen wir mal ehrlich. Mhm. Deswegen... Aber ja, ich war jetzt
nur noch mal kurz bei den Filmen, in denen Sassy Beats mitgewirkt hat.
Ja, ja.
Ja, also freut mich auf jeden Fall, was du da sagst, dass sie so eine gute Präsenz hat. Vielleicht auch ein bisschen neuer weiblicher Actionstar, der hier geboren wurde, ne, mit They Will Kill You. Immer her damit. Also bin ich echt neugierig drauf, ja.
Ja. Ja, und wo wir gerade jetzt beim aktuellen Kinoprogramm sind, ne? Auch seit heute im Kino ein neuer A24-Film, da mache ich ja immer gerne Werbung für. Pillion, da geht es um Alexander Skarsgård und Harry Melling, alias Dudley Dursley, die eine Liebelei miteinander eingehen. Also Harry Melling also spielt einen jungen Mann namens Colin, der wohl schüchtern ist und ein armseliges Leben führt in so einer Vorstadt. Und eines Tages lernt er dann Ray kennen, einen attraktiven und selbstbewussten einen Motorradfahrer, der Anführer eines Motorradclubs ist. Aber dieser Motorradclub ist wohl eher dafür bekannt, queer und sexuell offen zu sein. So. Und daraufhin gehen die beiden dann ein Stelldichein miteinander ein. So. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Also ich liebe...
Aber Moment, keine... Das sind, ich habe ein paar Ausschnitte davon gesehen. Ich sehe gerade, das sind ja gar keine Rocker, keine Biker. Ich dachte, das wären so... weißt du, wie aus so einem Motorclub, ne? Hier mit Kutte und
wie die sich kleiden, habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen.
Nee. Ich hatte es so, in ein paar Ausschnitten ist es nicht deutlich geworden. Ich dachte nur, die wären irgendwie so ein bisschen im kriminellen Milieu und schwere Jungs und so. Aber das scheint es ja gar nicht zu sein. Ja,
wahrscheinlich wollen sie eher an der anderen Seite von vermeintlich harten Typen beleuchten. Ja, na jedenfalls, den schaue ich mir auf jeden Fall auch an, weil A24 und weil ich einfach Bock auf so eine queere Geschichte habe. Nicht im Rockermilieu, das ist ja nicht, sondern im
Rockermilieu, genau.
Im Motorradmilieu, so. Ja, im Bikermilieu.
Ja. Genau. Ich finde es auch spannend. Beide Darsteller auch so zusammen. Gefiel mir sehr gut, was ich da gesehen habe an Ausschnitten tatsächlich.
Jo.
Ich hatte es nur fälschlicherweise ins Rockermilieu gepackt. Stimmt. Jetzt nach deiner Beschreibung und die Bilder, die ich jetzt nochmal sehe, sieht das gar nicht so danach aus. Ja. Ja, cool. Ach, der ist auch von A24, sagst du. Ja. Abgefahren. Das wird das Jahr für A24. Viele, Tom Felton hast du eben auch schon genannt, ne?
Jo.
Viele Harry Potter Stars, ehemalige Harry Potter Stars, vor allem hier der Dudley Dursley Darsteller, wie krass der sich verändert hat.
Ja, der hat ja schon für die letzten, ich glaube, 3 oder 4 Harry Potter Filme einen Fettsuit gebraucht, weil er auch da schon ordentlich an Gewicht verloren hatte damals.
Okay.
Und der ist ja, ich habe den damals, ich weiß gar nicht, ob du den gesehen hast, war es dieser Netflix-Film von den Coen-Brüdern, wo er so einen arm- und beinlosen Torso gespielt hat, der mit so einem Wanderzirkus rumgefahren ist?
Ja, das ist so, wow, es war so...
Ja.
Also es hat irgendwie voll wehgetan sein. Waren das nicht so kurzfilmartige?
Ja, das war so ein Episodenfilm, genau, ja.
Episodenfilm, ja. Und diese Episode, die hat schon wehgetan.
Er hat ihn doch irgendwann einfach in so einen Fluss geworfen, oder? Als er ihn nicht mehr mitnehmen wollte. So.
Ja,
an die Szene erinnere ich mich noch. Mein Gott, ey.
Das war nicht ohne auf jeden Fall der Part. Und dann war es noch so, als er aufgetreten ist, du hast eben gesagt, ne, Harry Melling heißt der Darsteller?
Ja, Harry Melling, ja.
Es war so ein Schock irgendwie, als ich den da gesehen habe. Dachte, hä, Moment, den kenne ich doch von irgendwoher. Ja. Was ist mit ihm passiert, war so meine erste Reaktion. Und dann hat man herausgefunden, okay, ach, das ist der Darsteller. Also eigentlich auch eine Art Kinderstar, ne, gewesen.
Ja, durchaus.
Ähnlich wie die anderen Harry Potter Kinderdarsteller. Aber schön zu sehen, dass er halt eben auch, ne, eigentlich eine super verhasste Figur, ähnlich wie Tom Felton, würde ich sagen, ne? Mm. Oder Tom Felton kriegt doch viel Hate ab, oder verwechsel ich
nicht so viel, nicht so viel wie der Typ, der König Joffrey gespielt hat.
König Joffrey, ja, okay. Nee, Tom Felton wird, glaube ich, auch sehr gefeiert.
Ja. Der embraced das auch
Harry
schon,
unter Harry Potter-Fans, ja. Aber er hat irgendwie, glaube ich, nicht so viel Bock gehabt noch auf Schauspiel, kann das sein? Oder war das auch dann der Gleason heißt der
Gleason,
King Joffrey.
Ja.
Der hatte, glaube ich... Der hat aufgehört, der hatte keinen Bock mehr auf Schauspielerei.
Also Tom Felton hatte allerhöchstens Schwierigkeiten, aus dem Schatten des Draco Malfoy hervorzutreten, aber...
Wahrscheinlich.
Ja. So, jetzt ist die Frage, ne, jetzt hatten wir beides. Jetzt hatten wir sowohl A24 als auch Harry Potter. Machen wir jetzt mit Harry Potter oder mit A24 weiter? Wir haben da 2 Trailer zu besprechen.
Ja, ich glaube, wir müssen dazu ein Voting starten.
Nein,
lass uns doch mal lass uns mal beim Trailer bleiben, jetzt beim Harry Potter Trailer. Da bin ich schon sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast.
Ja.
Wir sprechen hier von dem Trailer zur ersten Season der HBO Max Serie Harry Potter.
So ist
und jetzt
es.
Achtung, The Philosopher's Stone.
The Philosopher's Stone, ja, genau. Oder The Sorcerer's Stone geht auch. Ich weiß gar nicht, wie sie das jetzt vermarkten dann.
Ja, eben, eben. Es wird als The Philosopher's Stone vermarktet.
Ja.
Und ich glaube, Harry Potter, der erste Film, wurde als The Sorcerer's Stone vermarktet.
Es kommt auf den Markt an.
Ach, es kommt auf den Markt an. Siehst du, das wäre nämlich meine erste Frage.
Also in der, weißt du, in der UK war es so, in den USA war es anders.
Ah, ja, alles klar.
Ich glaube, Sorcerer's Stone war es in UK.
Ja. Okay. Ja. Und warum?
Das weiß ich nicht.
Aber das Buch heißt, das Originalbuch heißt Philosopher's Stone.
Vielleicht gibt es auch da Unterschiede. Also das lässt sich auch relativ leicht googeln, glaube ich. Ich habe jetzt gerade nur vergessen, warum das so war.
Was sagt denn J.K. Rowling?
Die hat nichts mehr zu melden, weil mittlerweile dürfen ja auch Amis mitspielen.
J.K.
Also Sorcerer's Stone war es in den United States, India und auf den Philippinen. So.
Okay.
Jo.
Nee, weil das erste Buch heißt doch garantiert, das ist doch Philosopher's Stone, so habe ich es auch in Erinnerung.
Ja, wahrscheinlich schon,
von,
ja.
Von früher noch, ja. Aber gut, ist wahrscheinlich so für die Buchvermarktung. Warum sagen sie nicht einfach der Stein der Weisen, verdammt?
Echt so, ey.
Reicht doch.
Können nicht einfach alle Deutsch sprechen.
Also, ich war aber sehr überrascht, dass die Schriftart beibehalten wurde. Mhm. Von dem Logo, ne? Harry Potter Logo, dass da überhaupt sich nichts geändert hat. Oder wenig.
Unwesentlich, ja.
Unwesentlich, ne? Das hat mich schon sehr überrascht.
Das lag halt daran, dass sie jetzt wahrscheinlich diese Marke schon so riesig aufgebaut haben.
Ja. Ich überlege gerade, warte mal, wo haben wir denn das noch so ähnlich? Wo haben wir das denn noch so ähnlich? Es gibt so ein paar Herr der Ringe Sachen, da wird das auch so ein bisschen aber das, oder sagen wir so, bei Dritthersteller, Lizenzproduktion oder Drittanbieter, Lizenzproduktion, dann kommt es immer drauf an, ne, ob sie die Lizenz haben von XY. Pass auf, ich sag jetzt mal kurz einen Satz dazu und dann würde ich dich mal fragen, wie du den Trailer jetzt im Einzelnen so findest. Mhm. Ich muss sagen, die Filme sind ja super, ne? Wir haben ja jetzt 8 Filme aus dem reinen Harry Potter, die Buchverfilmungen, ne?
Ja.
Ist es für mich so irgendwie der offensichtlichste Versuch, noch mehr Geld aus diesem Franchise zu quetschen, ne? Mhm. Also offensichtlicher geht's ja fast gar nicht. So auch, ich sag mal, so rein pragmatisch gesehen, ist es so mit die überflüssigste Serienproduktion, die es gibt. Aber, ja, pass auf, aber ich habe da schon Bock drauf. Ich habe schon Bock drauf. Mhm. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht lag es daran, dass ich meiner Tochter die ersten 2 Bände jetzt vor kurzem vorgelesen hatte, ne? Aber ich habe irgendwie Bock drauf gekriegt mit den letzten Monaten. Und jetzt nach dem Trailer noch mehr. So, jetzt, wie siehst du das?
Ich habe mich inzwischen damit abgefunden, sag ich mal, ne? Also ich hätte mir schon gewünscht, sie hätten vielleicht einfach mal andere Aspekte verfilmt, ja. Es ist zum Beispiel bis heute so, dass man auf der Leinwand nie viel von den Herumtreibern gesehen hat, obwohl es dazu sehr viel mehr Lore gibt, ja. Da hätte man viel mehr drüber erzählen können, sicherlich.
Wo tauchen die auf?
Die tauchen halt immer, also in dem Film tauchen sie ja nur in Flashbacks auf, wenn man sieht, wie sie Snape so ein bisschen mobben. Ja.
Ach so, ah.
Also James Potter und Remus Lupin und Wurmschwanz, Peter Pettigrew, genau, und
die Herumtreiber.
Sirius Black, die Karte des Rumtreibers. Das sind die.
Okay.
Ich habe Sirius Black gesagt, jetzt ist hier mein iPhone angegangen. Nein, nicht Siri. nee, aber es ist natürlich auch so, dass das wird dir jetzt vielleicht im ersten Band noch nicht so krass aufgefallen sein. Je weiter die Reihe fortschreitet, desto mehr wird natürlich aus den Romanen verschluckt, Sachen werden verschluckt, die es nicht in den Film geschafft haben, ne? Wenn zum Beispiel dir mal Harry Potter und der Halbblutprinz anguckst und kein einziges Mal erklärt wird, warum Snape denn der Halbblutprinz ist. Er sagt es zwar einmal on screen, aber es wird nicht erklärt, warum.
Das kommt halt viel später, ne? In einem späteren Film kommt diese Rückblende, glaube ich, dann.
Ja, also
was du gerade angesprochen hast.
Dass er der Halbblutprinz ist, erfahren wir ja schon im Halbblutprinzen. So. Und er sagt, im Buch wird das auch erklärt, ja, aber im Film halt nicht. So. Also du erfährst nie, dass er ein Halbblut ist und seine Mutter Prince mit Nachnamen hieß. Das wird auch im Film nie gesagt. So, das musst du dir selbst erschließen oder du musst halt das Buch lesen. Mhm. So. Ja, das heißt, es gibt natürlich schon sehr, sehr viel Potenzial, klar. Oder weiß ich nicht, am Ende des ersten Bandes, ja, diese ganzen Prüfungen, das mit den Tränken und so, das kommt ja im Film alles gar nicht vor.
Mhm. Also, ja, aber trotzdem ist viel 1:1 erzählt, muss ich sagen.
Ja, ja, das stimmt
schon. Weil ich sehr erstaunt war.
Ja, ja. Also der erste Film ist sicherlich noch die romangetreueste Verfilmung, ja.
Gut, also auch chronologisch, ne?
Ja, ja, der erste Roman war ja aber auch kurz, seien wir mal ganz ehrlich.
Okay, ja.
Also wie gesagt, da gibt es schon sehr, sehr viel Potenzial, was man da erzählen könnte, so. Und seitdem ich mich damit abgefunden habe, dass ich sage, okay, ja, es gibt wirklich noch viel zu erzählen. Ich freue mich schon durchaus drauf. Natürlich konnte ich dann immer wieder mitverfolgen, wie es dann diese ganzen Aufreger gab, als Papa Esseedu zum Beispiel gecastet wurde als Professor Snape. Wo ich mir auf der einen Seite denke, mein Gott, es ist nur eine Figur und es ist nur eine Hauptfarbe. Auf der anderen Seite ist er halt die einzige Figur in diesem ganzen verkackten Kosmos, bei der eindeutig beschrieben wird, wie er aussieht. Ja? Also eine Hakennase und pale white im Gesicht und so. Bei keinem anderen Charakter wird explizit auf die Hautfarbe eingegangen, glaube ich zumindest nicht. Oder dass sie dann ankommen mit, ja, wir casten jetzt vielleicht mal keinen Lord, sondern eine Lady Voldemort. Da denke ich mir so, boah, weißt du was, ihr könnt doch irgendwann einfach mal aufhören mit diesem Ragebait, ganz ehrlich. Wenn ihr jetzt die Romane detailgetreu verfilmen wollt, dann macht es so einfach. Und dann ist es halt ein Lord und keine Lady Voldemort und keiner stirbt daran. Meine Fresse, noch eins. Ja. So. Dann habe ich natürlich, nachdem jetzt der Trailer gedroppt wurde, ganz viel Aufsehens im Internet wahrgenommen. Ja, angefangen von, das sieht alles wieder nach billigem Cosplay aus. Das ist ja schon das, was sie damals immer bemängelt haben, als die ersten Trailer zu Rings of Power rausgekommen sind. Da kann ich jetzt ehrlicherweise nicht mitgehen, weil ich finde, dass sie sich schon Mühe gegeben haben, damit da schöne Sets zu bauen. Und was ich besonders toll finde, ist, Harry Potter sieht endlich mal aus, als würde es in den 90ern spielen. Ja? Glückwunsch. Mhm. Weil ich finde, bei Christopher Columbus' Filmen und auch den Nachfolgern, da spielt die Zeitlinie nie so eine richtige Rolle. Also es könnte auch 2010 spielen oder 2005, nicht in den 90ern. Weil durch die Kleidung der Muggel ist das nie so richtig zum Tragen gekommen, was denn eigentlich so in der Welt der Menschen abgeht. Was ja auch für uns als Leser oder Zuschauer in dem Fall dann ein guter Orientierungspunkt sein kann. So, ach, guck mal, wie die Leute da rumlaufen, das müssen die 90er gewesen sein. So. Das finde ich ganz cool, das ist mir positiv aufgefallen. Dann ist im Internet ganz viel darüber gebitcht worden, was für ein Color Grading das denn sei, ob Kinder heutzutage, weil offenbar gehen die Leute davon aus, dass die Zielgruppe Kinder sind, ob die Kinder allergisch wären gegen Farben. Und da haben die sich die Leute aus dem Trailer natürlich auch genau die Bilder rausgesucht, wo es gerade mal am dunkelsten draußen war, ja. Weiß nicht, wenn der Hogwarts Express in der Dämmerung rumfährt, natürlich ist es dann dunkel. Meine Fresse, heult doch rum, ey. Außerdem ist ein Color Grading ja nichts, was sie nicht auch nochmal ändern könnten, bis die Serie dann um Weihnachten herum rauskommt, ey, ganz ehrlich.
Ja, aber hier spielt auch, wenn ich da ganz kurz reingrätschen kann, ich mochte den Look, die Farbgebung, die Farbpalette, das ist mir auch positiv aufgefallen. Es muss halt so ein bisschen ins HBO-Gesamtbild passen, ne? Ich sag mal, das, was wir unter Netflix-Look immer mal so verstehen, das gibt's bei HBO halt auch, ne? Und
den würde ich aber bei Harry Potter zum Beispiel noch beschissener finden.
Bei was jetzt? Bei der Serie?
Bei der Harry Potter Serie würde ich diesen Netflix Zuckerguss-Look noch beschissener finden.
Weißt du,
bei Netflix ist ja alles immer so richtig, also die Farben sind völlig übersättigt, alles glitzert so ein bisschen und hat so eine Zuckergussschicht oben drauf. So, und das würde überhaupt nicht zu dieser Welt passen, meiner Meinung nach.
Also bei hier, nee, also das was ich jetzt hier aus dem Trailer gesehen habe, das sieht auf jeden Fall schon sehr filmisch, relativ dramatisch gegradet aus. Also hat so einen richtigen Tint einfach, ne? Ja. So eine gute Farbstimmung, eine sehr einheitliche und nicht so quietschfidel auf jeden Fall, sondern wirklich nach einem sehr filmischen Look auf jeden Fall.
Ja, total. So, und dann
cinematischen Look.
So. Ja, ja. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn Harry Potter so ein bisschen minimal entsättigt ist, weil das ist ja im Endeffekt einfach keine, also bei aller Message, die sie auch mitbringt, keine fröhliche Geschichte. Das wird von Teil zu Teil dunkler. So. Und deswegen brauche ich auch diesen Kinderfilm-Look einfach nicht in dieser Welt. Stimmt. So, ganz ehrlich.
Ja.
Das
so
wie
hat sich das tatsächlich in den Filmen so ein bisschen gebissen, ne? Je weiter die Filme voranschreiten und umso dramatischer es wird,
desto entsättigter wird es auch, ja.
Desto entsättigter wurde es aber auch, ne?
Ja,
es wurde auch immer mehr so.
Total.
Ja.
Ja. Das ist auch das, das ist doch üblich, oder? Dass das so ein bisschen fröhlicher und bunter anfängt. Ich meine, guck dir mal an, wie schnell das beim Herr der Ringe bei Die Gefährten geht. So, du
das
bist ist
geil, dass du das sagst.
Ja, du bist im Auenland, alles quietschbunt. Ja. Ey, du bist in Bre, auch noch alles in Ordnung.
Ja,
nee, nicht Bre, sondern
Teil. Elbental.
Ja, aber wie
heißt
Bruchtal.
Bruchtal.
Ja, auch noch alles super schön. Und danach wird es so immer entsättigter und trostloser,
ja,
je näher du an Mordor rankommst.
Ja, wenn man jetzt an den zweiten Teil denkt,
total,
ne,
ja.
Frodo, Sam und Gollum quasi nur in dieser kargen Felslandschaft unterwegs, später dann in dem Moor.
Genau.
Da ist wirklich, also abseits von allem, was so nice ist, ist dann höchstens noch Rohan, was da so schön inszeniert ist.
Ja.
Aber da ist ja auch quasi die ganze Gesellschaft vergiftet. Durch Sarumans Einfluss, ne, in dem Moment. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Aber mein Gott, ich meine, da wir heute ja jetzt kein so richtig krasses anderes Thema haben, haben wir jetzt ja schon beide festgestellt, kann man ja auch ein bisschen darüber reden. Ne? Ich meine, auch im zweiten Teil, ne, es geht ja nicht nur um diese kargen Felslandschaften, ne, sondern auch die Graslandschaften von Rohan und Edoras, so, das ist ja auch alles schon total, ja, also jetzt nicht trist und karg, aber durchaus entsättigt in der Farbpalette. Mhm. Nichts im Vergleich zum Auenland.
Nee.
Oder zu Bruchtal. Also. Genau. Also Harry Potter. Dass wir dann auch noch, das hatten wir gerade schon kurz im Vorgespräch, ne, dass Papa Isildur für eine halbe Sekunde gefühlt zu sehen ist als Snape. Das ist dem Internet dann plötzlich auf einmal scheinbar gar nicht mehr aufgefallen. Zumindest war es jetzt kein Grund mehr, sich darüber aufzuregen. Aber über alles andere wohl schon. Zum Beispiel, ja, wie gesagt, die Kostüme, die wären alle billig und ja, die Kinder sehen zwar niedlich aus, aber das ist doch nicht Harry Potter und bla 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 und das ist doch nicht Dumbledore, bla bla bla. Alles so ein Quatsch, ey. Ich denke mir so, ihr habt jetzt 2 Minuten davon gesehen, ja, wartet doch mal ab. Das Einzige, wo ich jetzt schon sagen muss, das gefällt mir definitiv in der filmischen Auswertung besser. Es gibt beim Trailer, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt hier gerade zufällig Kino-Check offen gehabt, beim Timecode 1 Minute 30 siehst du, wie die Kinder da mit ihren Besen aufs Quidditch-Feld laufen. Dachte ich so, was ist das denn? Das sieht aus wie irgendwas, womit ich meine Hütte ausgekehrt hätte. Weil, weil die, wie nennt man denn das Ende des Besens? Der Schweif, der ist so richtig platt, wie bei so einem Besen. Und im Film waren die eher so richtig rund und voluminös. Das hat mir da definitiv besser gefallen. Aber ansonsten habe ich da jetzt eigentlich echt nicht viel
Details
zu meckern dran. Ja.
Also mir gefällt am besten im Trailer der Wandschrank von Harry, in dem er lebt.
Jo. Das Nein, ist ja, das im Film war es ja wenigstens noch so eine Art Bett. Da liegt er ja nur auf so einer kleinen Strohmatte auf dem Boden, ey. Scheiße. Und mir gefällt es, dass wir schon am Anfang direkt merken, okay, wir werden einen richtigen Einstieg in die Geschichte kriegen. Der ist nicht nach 10 Minuten weg von den Weasleys, sondern wir sehen, wie er zur Schule geht, wir sehen, wie Tante Petunia ihm die Haare schneidet, die dann wieder so nachwachsen, dass er nicht mehr so albern aussieht und so weiter und so fort. Da werden wir sehr viel mehr zu sehen bekommen.
Wie er diese kleinen Hinweise kriegt.
Ja, genau. Wir werden sehr viel mehr davon zu sehen bekommen. Ja.
Aber, also Nick Frost auch cool, ne, als
Ich find's auch, ja. Auch da haben Leute rüber rumgemeckert, ey.
Weißt du noch, wie die Bahnstation heißt, wo das Gleis?
King's Cross.
King's Cross ist
ja,
es,
ja.
Genau. Es gibt's ja wirklich, ne?
Ja, da war ich auch schon.
Ja. Ah, da warst du auch schon.
Ja, in London.
Also, wie gesagt, das sind so ein paar Sachen, wo ich so das Gefühl hatte im Trailer. Ich sehe das jetzt nicht kritisch oder so, ne? Ich sage nur, es ist mir nur aufgefallen, wo ich so das Gefühl hatte, okay, warum wirkt es so recreated? Weißt du, also auch der Look von Professor McGonagall, ich weiß jetzt nicht, wer die Darstellerin ist hier, aber es wirkt wie so ein Shot aus dem Film, aus den Filmen, auch so Dumbledore-Look, da habe ich so das Gefühl, sie wollten das recreaten oder sie haben es recreated, ob sie es wollten oder nicht.
Na gut, irgendwie ja.
Auch nicht. Auch die King's Cross, das King's Cross Set, wollte ich noch ganz kurz sagen. Ist das dasselbe Set, an dem sie das schon gedreht haben vor 25 Jahren? Gleis Cross. 3, ein Viertel. Ja, oder
ist das jetzt ein neues Set? Die haben es am selben Bahnhof gedreht, das ist halt derselbe Bahnhof.
Es ist derselbe Bahnhof, ne? Ja, okay. Klar. Dann hat das eigentlich nur Authentizitätsgründe. Hat mich sehr überrascht auf jeden Fall, ja. Mhm.
Naja, das Ding ist ja, also um mal kurz auf deinen Punkt einzugehen. Wenn in einem Film beschrieben ist, dass eine Professorin eine krumme Nase hat und, eine Brille trägt, die halbmondförmig ist, und das wurde schon im Film sehr, sehr gut umgesetzt nach Romanvorlage, ja, dann wie krass anders willst du eine beschissene halbmondförmige Brille modellieren, so, ja. Die sieht dann halt auch so aus, ist ja klar.
Ja.
Und wenn sie dann noch einen schwarzen Spitzhut trägt, du hast da einfach nicht so viele Möglichkeiten der Varianz. So, wenn im Buch steht, Hagrid ist halt irgendwie, weiß ich nicht, 3 Meter groß und rennt in so einem braunen Mantel rum und hat zotteliges Haar und Bart, ja, dann musst du ihn halt auch so darstellen und dann.
Der ist ja auch verdammt gut beschrieben im Buch, fand ich so, ne? Was seine Kleidung und sein Auftreten angeht und so. Er hat ja auch eine besondere Art zu sprechen. Das stimmt. Und auf der anderen Seite, die ganzen Production-Designer, Kostümdesigner, die können sich ja auch nicht lossagen von dem, was sie schon mal irgendwann gesehen haben, weißt du so.
Ja.
Das ist einfach im Kopf drinne und dann geht's halt auch nicht anders. Ja. Wie gesagt, nur, dass du mich nicht falsch verstehst, ich war einfach sehr überrascht darüber, ne?
Dass
sich doch so vieles so sehr ähnelt und ich find's ja auch gut eigentlich. Also warum soll ich das Logo von Gryffindor oder das Logo von Slytherin, warum soll das groß abgeändert werden, wenn das doch dasselbe Universe ist, dasselbe Lore und es schon etablierte Darstellungen sind, ne? Also besonders eben, was jetzt auch so dieses, den Schriftzug vielleicht und so.
Aber
und
ein Logo haben sie tatsächlich abgeändert, ne?
Ah ja,
ein Hauslogo. Ja, also in der Filmreihe haben sie sich gedacht, es heißt doch Ravenclaw. Also machen wir auf das Logo natürlich einen Raven, also einen Raben drauf. Aber im Buch ist es ein Adler und kein Rabe. Ah. So, da hat sich meine Schwester seit, keine Ahnung, 20 Jahren drüber aufgeregt. Und die war sehr froh, da zu sehen, dass sie das dann jetzt tatsächlich mal originalgetreu nach dem Roman
umgesetzt hat. Ist ein Adler da drauf.
Genau.
Cool.
Weil, wie gesagt, der Raven hat nichts mit dem Ravenclaw zu tun. Nee, aber die Unterschiede sehe ich jetzt schon. Also zum Beispiel, wie gesagt, das, was ich gerade schon angesprochen habe, es ist wir sind offensichtlich in den 90ern, ja. Und auch Hogwarts sieht anders aus. Da gibt es eine Szene im Trailer, da sitzen sie in so einem kreisrunden Vorlesungssaal. Auch das sieht ja völlig anders aus als die Sets, die wir bisher gekannt haben. Und ich finde, da erlaubt man sich dann auch schon Eigenständigkeit. Ja?
Ja.
Und ich finde das, mein Gott, gar nicht schlecht.
Ich hatte jetzt mal hier bei 1,16 gestoppt. Hier ist ja auch die Eingangshalle von Hogwarts, ne? Mit den 2 Treppen links, rechts.
1,16, ja.
Ja, vielleicht siehst du es gerade mit den Kronleuchtern an der Decke und so.
Ja.
Welcome to Hogwarts.
Mhm. Ja.
Da ist zum Beispiel auch hier so ein Detail, ich weiß nicht, ob das in den Filmen so ist, da wächst ein Baum hier drin in dieser Halle, linksseitig.
Oh, da muss ich nochmal hingucken, tatsächlich.
Ja, bei 1,16, auch Kinocheck. Trailer oder haben wir hier schon diesen Speisesaal, diesen großen,
war der auch? Wächst denn ein Baum, Alter, bin ich dumm?
Bei 1,16, ja.
Boah, ich schwöre, ich sehe es gar nicht. Naja, okay.
Ah, ja, stimmt, dieser kreisförmige Hörsaal, ne? Der sieht cool aus.
Ja, genau.
Baum, sehe ich auch gerade.
Naja, auf jeden Fall, also sie gönnen sich schon so ein bisschen anders auszusehen. So. Und ganz ehrlich, darüber hinaus ist, die Schüler tragen lange schwarze Roben mit ihren Hauskrawatten. Ja, was willst du denn da viel anders machen, als das auch schon vorher war? Also das Ding ist, wie gesagt, wenn du originalgetreu am Roman bleiben möchtest, dann kannst du da jetzt gar nicht so viel unbedingt so krass viel anders machen, ne?
Ich sehe auch gerade, was du mit dem Besen meinst. Das sieht hier wirklich ein bisschen seltsam aus.
Ja.
Was hat's denn hier noch am Ende mit dem Trailer? Was hat's denn da mit dieser Geste, die Ron macht? Was hat's denn damit auf sich? Das erinnere ich gar nicht aus dem Buch.
Ach, dieses, du bist wirklich Harry Potter?
Ja, und dann macht er so diese Faust am Kopf und diesen...
Ja, das ist wahrscheinlich so, er möchte so ein Brainfuck so
simulieren. Ah, okay. Ich dachte, das wäre so eine Geste, die irgendwie im Buch beschrieben wäre.
Nee.
Das irgendwie beschreibt, so ein geheimes Zeichen.
Wahrscheinlich hat der Regisseur ihm einfach gesagt, so, du bist irgendwie so ein TikTok-Kind, mach mal das, was TikTok-Kinder machen würden, wenn sie mindblown sind.
Ah, cool.
Ja, wahrscheinlich, irgendwie sowas.
Aber eine Frage habe ich jetzt noch, ist wirklich eine Frau für Voldemort gecastet?
Nein. Nee. Der Studioboss hat neulich noch gesagt, wir haben niemanden gecastet und gibt mal nicht so viel auf die Gerüchte im Internet.
Genau. So. Ach krass, das ist ja eh erst wichtig für zweites, drittes Buch.
Ja,
ne?
ja, genau.
Ah ja, okay.
Ja,
da wird wahrscheinlich noch ein großer Name gedroppt werden.
Seine richtige Gestalt nimmt er ja sowieso erst im vierten Band an. Also seine körperliche Gestalt. Ja. Ne? Ich bin auch gespannt, wen sie dafür nehmen.
Ja.
Vielleicht echt so ein Cillian Murphy, ne?
So, oder... Ja, Ralph Fiennes wird jetzt wahrscheinlich schon zu alt sein, ihn nochmal zu holen.
Aber einen Schauspieler haben sie ja schon zurückgeholt, ne? Deswegen.
Wer war das?
Ja, hier Warwick Davis. Der spielt Professor Flitwick in den Filmen und macht das auch hier wieder.
Macht's hier wieder? Geil.
Ja, der. Geil. Na, ich denke mal, vielleicht gibt es einfach nicht so viele... kleinwüchsige Schauspieler in England, keine Ahnung.
Da wird es mir ganz warm ums Herz, ey. Ja. Das ist eine richtige Star-Wars-Legende.
Ja, und der Dude ist halt auch erst 56, ne? Also,
ja. Was heißt Star-Wars-Legende? Er ist einfach eine Popkultur-Legende, so.
Warwick Davis?
Ja, total. Für mich auf jeden Fall, eben durch seinen Werdegang. Auch wenn die Rollen klein sind, so ikonisch. Hat in so vielen Franchises mitgewirkt.
Stimmt, der hat als Ewok schon gespielt, ne?
Genau, als Kind halt damals, ne?
Ja. Jo, stimmt, der hat echt viel in Star Wars mitgemacht. Immer wieder Star Wars, ey.
Immer wieder, ja.
Ja, jedenfalls, das fühlt sich jetzt schon so ein bisschen nach Abschied an, aber einen haben wir ja auch noch, ne? Also ich wollte einmal noch über Wild Horse 9 sprechen, ganz kurz.
Oh ja.
Dieser Trailer von dem neuen Martin McDonagh-Film, der einfach so vor einer Woche geshadow-dropped ist irgendwie, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe ihn auch bei niemand anderem in der Jahresvorschau gesehen. Also. Und wie gesagt, wir sehen da hauptsächlich im Trailer John Malkovich und Sam Rockwell, die so zwei CIA-Typen spielen. Aufgrund der Kleidung muss ich jetzt einfach mal schätzen, dass das in den 70ern sein muss. Und die sind irgendwie auf den Osterinseln unterwegs.
Ich hätte es anhand... Saugeil. Ich hätte es ja anhand der Frisuren und der Bärte, hätte ich gesagt.
Ja,
okay.
Ja. Ja gut, aber also die 70er waren ja noch so richtig bunt und fette Krägen und so.
Breite Schlaghosen.
Breite Schlaghosen, genau. Das war in den 80ern, glaube ich, schon eher so ein bisschen outer. Naja, und die sind sich da so ein bisschen die ganze Zeit am Dissen, wie das Kollegen eben so machen. Dann haben sie dann haben sie Richtung Ende des Trailers noch Steve Buscemi am Telefon, der irgendwie so ein, ich weiß nicht, er scheint auf jeden Fall so ein Vorgesetzter von denen beim CIA zu sein. Mhm. Ey, und ich habe keine Ahnung, was sie da machen. Hat das irgendwas mit dem Kalten Krieg zu tun? I don't know. Vielleicht. Hat das irgendwas mit Chile zu tun? Vielleicht, weiß ich nicht.
Mit Chile?
Ja. Ach guck mal, steht hier sogar. Ich bin jetzt gerade bei Wikipedia gelandet. Es spielt kurz vor dem chilenischen Coup 1973. Ja, okay, also spielt in den 70ern. Nehmen wir mal an, das ist dann wahrscheinlich wirklich irgendwas mit dem Kalten Krieg zu tun hat, ja. Genau.
Vielleicht so vage basierend auf einem Sachbuch oder so. Ne?
Möglich,
auf irgendeiner Nacherzählung von irgendeinem ehemaligen CIA-Agenten.
Möglich.
Der eine skurrile... Steve Buscemi, der sieht ja so krass aus. Alter, ist er alt geworden. Da ist auch ein bisschen Maske.
Ja, ist ein bisschen, er trägt auch sehr offensichtlich Maske, ja.
Ja, ich habe ihn halt ewig auch nicht mehr gesehen auf der Leinwand, ne? Und ich liebe Steve Buscemi. Der ist wirklich so unterschätzt und so ein guter Darsteller.
Ja, total. Der ist echt geil.
Auch so eine Legende.
Ja.
Ach, großartig. Und Tom Waits auch dabei, sehr cool.
Genau, Tom Waits.
Ja, Matthew McConaughey wollte ich schon sagen. Martin McDonagh.
Ja.
im Brügge sehen und sterben hat er ja auch quasi so zwei Figuren in so eine geschlossene, in so ein geschlossenes Ökosystem gesteckt, ne? In so eine geschlossene Atmosphäre,
ja.
In dem sie da in Brügge unterwegs sahen. Bei Banshees of Inisherin erinnere ich mich, waren sie ja, war das eine Insel? Na gut, Irland ist eine Insel, ne?
Ist eine aber vorgelagerte Insel gewesen.
Es war eine vorgelagerte, ne? Nochmal so an der Küste irgendwie, gell? Genau. Da waren sie auch so ein bisschen irgendwie für sich. In Three Billboards war es diese Kleinstadt quasi, auch so ein geschlossenes Ökosystem, wo wir gar nicht so rausgekommen sind oder nicht viel von außen gezeigt bekommen.
Stimmt,
es kamen eher Leute rein
und
haben dann mit eingewirkt auf die Story.
Ja.
Und
er baut sich wie immer selbst so seinen Mikrokosmos. Ja.
Er baut sich so einen Mikrokosmos, ne? Und stimmt, hier mit der Osterinsel, das passt irgendwie so ins Muster rein. Ne? Ich finde es irgendwie... Ich finde es irgendwie witzig, da wirklich, also die Osterinseln, ich erinnere mich an keinen Film, der jemals da gedreht worden wäre.
Ich auch nicht, nee.
Also da hat er auf jeden Fall ein bekanntes Plätzchen auf unserem schönen kleinen blauen Planeten gefunden, was noch nicht so toterzählt zu sein scheint. Das, ne? Also
auf definitiv, ja.
Also ich habe Bock drauf. Spannend.
Ich bin auch sau gespannt.
Ja. Also der Trailer, der fängt ja schon mit diesem Dialog im Flugzeug an.
Ja.
Sam Rockwell sieht großartig aus, was er da wieder macht. Das ist einfach einer meiner Lieblingsdarsteller. Beide, John Malkovich auch.
Ja.
Ja, also ich freue mich darauf. Danke, dass du auch nochmal darauf hingewiesen hast. Ja, der hat leider noch keinen Starttermin.
Also Deutschland nicht, in international wohl schon irgendwie.
Was hat er da?
Was
haben wir da? Ich hatte es doch auch gerade eben nochmal geguckt,
aber
ich glaube ich nicht.
Also, zack, Wild Horse 9. Am 6. November soll er wohl kommen.
Ach, 6. November.
Wenn das ein Freitag ist, dann könnten wir Glück haben, dass er hier schon wieder am Tag davor kommt. Ja, könnte am 5. November sein, falls wir Glück haben.
Ja, wenn der Verleih nicht verkackt.
Ja. Und wenn Martin McDonagh den Film so in diese Periode des Jahres schiebt, sag ich mal, dann scheint er sich auch durchaus Hoffnungen auf die Award-Season zu machen irgendwie.
Das sehe ich jetzt nicht nach dem Trailer, muss ich sagen. Aber es ist nur eine, ja, ist nur eine ganz frühe erste Einschätzung.
Also es könnte schon Sam Rockwell so Acting sein oder John Malkovich.
Aber ich sehe jetzt nicht hier das große Oscar-Bitey-Thema irgendwie, ne? Oder die großen Oscar-Bitey...
Das war Banshees of Inisherin aber auch nicht, ne?
An den habe ich auch gerade gedacht, habe mich versucht zurückzuversetzen, wie war der Trailer aufgebaut? War der mehr so auf dem Humor-Level getrimmt oder war der mehr so darauf getrimmt, mir hier so das menschliche Drama näher zu bringen und irgendwie den Subtext und dass wir da noch die ganze Aufarbeitung der, ich weiß nicht, was das war, diese irische Revolution und so, ne, Unterdrückung von England und so weiter, dass das nachher noch alles Thema wird, was glaube ich auch nochmal sehr wichtig war. Hier ist es, wie gesagt, es ist nur ein ganz früher erster Gedanke, den ich auch hatte.
Man muss auch sagen, dass Banshees of Inisherin ja auch leider leer ausgegangen ist, trotz 8 Nominierungen, ne?
Der hatte viele Nominierungen. Three Billboards ja auch meiner Meinung nach sehr unterschätzt oder
leer ausgegangen. Der ist durchaus ausgezeichnet worden, ne?
Ja.
Der hat sogar Oscars gewonnen.
Ja, aber er war nicht bester Film.
Nee, das stimmt. Aber Acting für Rockwell und McDormand, ne?
Ja. Also ich hätte Three Billboards, der hätte, ja, ich weiß nicht, da so beste, ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, was da noch, Originaldrehbuch oder so, dann, ich kann mir gar nicht...
Schauen wir doch mal. Oh, ja. Das ist so ein Jahr, das ist ein interessantes Jahr gewesen, ey. Also Best Picture, Shape of Water, das hatten wir neulich schon, ne? Und dann...
Ja, das hatten wir doch hier letztens.
Call Me By Your Name, Darkest Hour, Dunkirk, Get Out, Lady Bird... The Post und, also dann hättest du jeden anderen Film auszeichnen können, außer Shape of Water, ganz ehrlich.
Ja, wahrscheinlich.
Also komm,
Originaldrehbuch, ne?
Nee, bester Film.
Naja. ja aber Originaldrehbuch hätte ich, glaube ich, schon Three Billboards gegeben oder hätte ihm geben wollen.
So, Best Writing, Original Screenplay. Ja gut, war halt Get Out. Das war aber auch ein geiles Drehbuch, muss ich jetzt sagen.
Nee, fand ich nicht. Da war ich echt viel... Ja, okay. Nee, da hat mich Three Billboards echt weggeflasht, muss ich sagen. Wir haben es hier, ich weiß nicht, vor 3-4 Folgen,
ja.
Könnt ihr gerne mal reinhören, da haben wir echt nochmal lang und breit darüber gesprochen.
Ja.
Auch über einzelne sehr heftige Plotpoints, auch Dialogszenen, Rückblende, ne, erinnere ich mich, das hat einem die Schuhe ausgezogen, muss ich sagen, zum Teil, ne, und Three Billboards ist halt so ein Film, da bleibt das Lachen im Halse stecken zum
Teil. Total, ja.
Und, ja. Aber gut, das ist vielleicht meine zu sehr...
Nee, du, ich hätte ihm auch besser Film gegeben, also 1000-mal mehr als Shape of Water. So.
Ja.
Und Drehbuch, ich sage ja nicht, dass ich dem den Oscar nicht gegeben hätte, aber Get Out fand ich auch kein schlechtes Drehbuch. So.
Den müsste ich mir nochmal angucken. Ich habe den nur einmal gesehen.
Ja.
Im direkten Vergleich. Nichts gegen Get Out, ne? Aber im direkten Vergleich war ich da ein bisschen... Hätte ich da immer Three Billboards vorgezogen. Deshalb, ne, bei dem Trailer jetzt hier, Wild Horse 9, habe ich natürlich, ne, direkt mit dem Oscar-Blick drauf irgendwie, wie malt sich der Regisseur hier die Chancen aus und, ja. Geil, der erste Kommentar hier im Trailer unten, ne? Martin McDonagh, The Paul Thomas Anderson of Ireland.
Ja, es ist schon, also es wird wahrscheinlich wieder ein ultra witziger Film. Gibt ja auch schon im Trailer so die ein oder anderen Sprüche, bei einem musst du auf jeden Fall auch lachen.
Ja.
Ja, und deswegen, ich freue mich sehr drauf.
Leute, habt auf jeden Fall Wild Horse 9 auf dem Schirm, weil wir hatten es nicht bis vor einer Woche oder so. Und wie du schon gesagt hast, ne, die Jahresvorschau, da hatten wir den auch noch nicht so richtig. Aber wie gesagt, es könnte knapp werden, ob der bei uns dann noch kommt im November. Könnte auch sein, dass der so einen Januar-Start erst hat dann. Boah,
ich,
ne,
hoffe nicht, ey.
Banshees ist auch im Januar erst gestartet.
Ja, stimmt.
Den hatten wir damals auch erst im Januar, leider.
Gut, vielleicht habe ich Glück und ich sehe ihn mit der Presse früher oder so.
Ganz genau.
Sonst muss ich nach Amerika fliegen. Nein, nicht für einen Film.
Och, aber für ein Kino.
Ja.
Das Tarantino-Kino in L.A., da würde ich ja schon gern mal rein.
Ja, ich auch. Definitiv.
Mir angucken, was Tarantino da so kuratiert.
Ja, voll. Okay, Kinder, ne?
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese kleine, bunte, gemischte Tüte, die wir heute hier mitgebracht und ausgepackt haben und weggeschnuckt. hast du noch einen Programmhinweis? Haben wir schon gegeben, ne?
Haben wir schon
gegeben, haben wir schon zu Beginn auf jeden Fall rausgehauen. Ansonsten hört wie immer bei A42 rein, lasst euch dort kein neues A24-Essay entgehen. Schaut auch gerne mal bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbei, da gibt es immer wieder was Neues.
Und da muss jetzt mal wieder was Neues kommen, ey.
Ansonsten hören wir uns
ja
nächste Woche.
Ja, bis nächste Woche, guten Ritt, ciao.
Tschüssi.